Guten Morgen. Und ich mag mal so ein bisschen sachte Guten Morgen wünschen. Guten Morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie hatten schöne Tage und können auch diesen zweiten Weihnachtsfeiertag noch ein wenig genießen. Guten Morgen und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich auch meinem Gast, Pfarrerin Christina Maria Bammel.
Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Herr Wittke, und frohe Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch und Ihnen. Und ich sage mal, wir wollen feiern. Ja. Wir feiern mit Gedanken, Worten, Gefühlen und Musik im Namen Gottes, Kind geworden in unserer Welt, im Namen Jesu, ein Freund des Lebens und im Namen der Kraft des Geistes, die uns erneuert, auch diesen Tag. Amen.
Ich fange mal so ganz weit hinten oder ganz weit unten an. Können wir nicht froh sein, dass wir jetzt hier zusammen sind und gemeinsam einen Gottesdienst feiern können? So, ich bin auch so ganz andächtig von diesen besonderen Tagen irgendwie.
Kann ich gut verstehen. Ich bin auch im Weihnachtsflow, das geht mir ganz ähnlich. Und es geht mir so, dass solche Tage, Stunden, Zeiten einfach so wichtig sind, in denen man mehr geschehen lässt, als man selber macht. Und ich glaube, wir brauchen solche Zeiten. Allerdings, stellen Sie sich das einmal vor, lieber Herr Wittke, ich habe eine 49 mit 6 Nullen ausgespuckt bekommen. Eine 49
eine
mit 6 Nullen.
49 mit 6 Nullen, 6 Nullen.
Als ich im Internet das Wort perfekte Weihnachten eingegeben habe.
Ah.
Also so oft wird das Stichwort perfekte Weihnachten gebracht. Und ich frage mich, ob es auch Weihnachten noch ohne das Wort perfekt irgendwie gibt. Ich hoffe, dass
Spannend. Es
das gibt, denn ich glaube, perfekt und Weihnachten, das muss nicht unbedingt immer gleich zusammen genannt werden. Denn ich glaube, Weihnachten ist da wirklich ganz besonders nötig und hilfreich, wo die Dinge eben nicht perfekt sind. Und dann ist Weihnachten das Allerbeste, was uns passieren kann. Und da merken Sie wahrscheinlich schon so ein bisschen, der 26., der gibt uns ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich so die letzten Tage gewesen ist und was uns so passiert ist, hoffentlich an Gutem passiert ist.
Bei der 49 mit 6-0 dachte ich zuerst, sie hätten im Lotto gewonnen und wollen jetzt darüber nachdenken, was sie mit dem vielen Geld anfangen. Okay, aber das wäre dann eine andere Geschichte. Wir kommen an im Gottesdienst im Gespräch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich mag das ja schon sehr an diesen Weihnachtsfeiertagen, an diesen Tagen auch zum Ende des Jahres insgesamt, da nochmal innezuhalten, zurückzublicken, aber auch schon vorauszuschauen und vor allem erst einmal so wahrzunehmen, was ist, was jetzt ist. Wir sind doch schon irgendwie wirklich reich beschenkt, oder? Also, und da meine ich jetzt kein teures Geldgeschenk oder Sachgeschenk, sondern irgendwie so, da legt sich so eine bei mir durchaus wohlige Schwere irgendwie hin.
Ja, sehe ich ganz ähnlich wie Sie. Für mich ist dieses Jahr eigentlich eine Art Herzschlüsselwort, das Wort Großzügigkeit geworden.
Aha, warum?
Weil jemand, der großzügig ist, ist jemand, der in großen Zügen Gutes tun kann. Mhm. Ganz ohne Berechnung und ohne Kalkül, ohne abzurechnen irgendwann. Und wie oft gelingt uns das? Es gibt ja so eine inszenierte Großzügigkeit, die kennen wir auch. Dann kommt hinten herum doch irgendwie nochmal so eine, ja, so ein kleiner
hat auch
giftiger
einen Nutzen.
Ja, genau, so ein kleiner giftiger Beigeschmack vielleicht rein. Das meine ich nicht, sondern ich meine, was heißt es wirklich, nicht kleinlich, sondern größlich zu sein? Sagen wir nicht, wir sagen großzügig. Also Großzügigkeit, für mich hat das nichts mit materiellem sich verausgaben zu tun, sondern in erster Linie mit einer Herzenshaltung. Und vielleicht gibt es diesen zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal eine Gelegenheit, über diese eigene Großzügigkeit ein bisschen nachzusinnieren und auch zu schauen, wo habe ich Großzügigkeiten erlebt, die eine ganz andere Art von Reichtum sind als das, was wir vielleicht so durch die Bilder und Texte und Prägungen in unserer Gesellschaft so aufgedrückt bekommen. Vielleicht gibt es eine andere Art von Großzügigkeit. Dieser Spur würde ich gerne mal nachgehen.
Kann ich Großzügigkeit bei mir wahrnehmen oder kann ich mir das vornehmen? Ist es irgendwie da?
Ich glaube, man kann es einüben. Ich glaube, man kann es sogar einüben, sie auch geschehen zu lassen und sie auch zu empfangen und nicht nur zu geben, sondern auch sie zu empfangen und es dann aber auch wertzuschätzen. Und das Wertschätzen so nachklingen zu lassen in mir, dass ich mich immer wieder daran erinnern kann und dass ich daraus auch leben kann. Ich glaube, am Ende macht uns Großzügigkeit auf allen Seiten, die daran beteiligt sind, dankbar.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ich glaube, wenn Menschen fähig sind, einmal mehr zu verzeihen, wenn Menschen fähig sind, einmal mehr darüber hinwegzuschauen, wenn irgendwo eine dumme Bemerkung gefallen ist, wenn Menschen dazu in der Lage sind, einmal einen Schritt zurückzugehen, damit jemand anderes nicht zu sehr kämpfen muss, dann hat das was von der Großzügigkeit in der Haltung, von der ich glaube, dass sie uns bestimmt ganz gut tut.
Da gehen wir jetzt noch mal so auf das Ende des Jahres zu, aber das Kirchenjahr, das hat ja schon begonnen mit dem ersten Advent. Das Kirchenjahr ist also schon ein paar Tage alt. Nun ist ja das Kirchenjahr, da ist ja immer alles sehr durchstrukturiert. Wofür ist denn so ganz offiziell, in Anführungsstrichen, der zweite Weihnachtsfeiertag kirchlich vorgesehen, gedanklich, thematisch, inhaltlich?
Also der zweite Weihnachts- oder Christfesttag, der hat keine wirklich ausgeprägte eigenständige Tradition, sondern er ist einfach Teil eines großen mehrtägigen Festes. Mhm. Und dieser zweite Christfesttag, der hat schon noch sehr viel von dem Licht der beiden vergangenen Festtage. Und ich glaube, dieses Freudenleuchten, das könnte jetzt schon fast rüberstrahlen in den für viele bald wieder beginnenden Alltag. Da sehe ich so den 26.12. und sehe, dass er so Zeit und Raum dafür gibt, auch nochmal ein bisschen darüber nachzusinnen, vielleicht später bei dem Spaziergang, dass die meisten guten Dinge vielleicht nur babyklein beginnen, aber dass sie trotzdem, wenn man ihnen auch vielleicht nichts zutraut, dennoch etwas lang ersehntes Gutes mit sich bringen können. Eine Veränderung, eine lang ersehnte Wende, eine Besserung. Und dass das so geschehen kann, das würde ich gerne über den 26. schreiben und sagen, manche Dinge beginnen sehr, sehr klein, aber sie haben die Kraft dazu, etwas zum Guten zu verändern. Und ich finde, das ist ein Grund, um auch einen dritten Tag zu feiern.
Und zu Weihnachten, da wird ja mal wieder mehr auf die Worte der Bibel gehört als sonst so im Jahr, habe ich zumindest das Gefühl. Worum geht es in der Bibelstelle am heutigen Sondersonntag, am Dienstag? Wo steht die Bibelstelle überhaupt?
Ich hatte ja vorhin ein bisschen erzählt, dass man an diesem Tag auch nochmal mit Abstand auf das schauen kann, was so an toller Geschichte passiert ist und was überliefert ist. Und so ein bisschen ist das mit dem heutigen Text aus dem Matthäusevangelium. Manches davon, was Matthäus erzählt, haben wir vielleicht Heiligabend im Krippenspiel auch schon gesehen. Aber Matthäus erzählt das nochmal ein bisschen anders als Lukas, indem er nämlich einen ganz speziellen Spot auf Josef richtet. Aha. Der kommt ja manchmal etwas kurz und der hatte, ich würde sagen, zwei Dinge, eine echte Not und einen echt wunderbaren Traum. Und beides kann einem passieren im Leben und davon erzählt Matthäus. Er erzählt, wie die Geburt Jesu geschah, als Maria, die Mutter Jesu, mit Josef zusammen war, da fand es sich, dass ehe sie zusammengekommen waren, dass Maria schon schwanger war von der Heiligen Geistkraft. Josef aber, ihr Mann, der war fromm und gerecht und er wollte Maria nicht in Verlegenheit, nicht in Schande bringen und deshalb dachte er, sie heimlich zu verlassen. Und als er das so dachte, siehe, heißt es, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und der sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, bleibe du bei ihr, denn was sie empfangen hat, das hat sie von Gott empfangen. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du wirst ihm den Namen Jesus geben, er wird sein Volk retten. Und als Josef dann vom Schlaf erwacht nach diesem Traum, tut er, wie ihm der Engel des Herrn es aufgetragen hat. Und er nahm seine Frau Maria zu sich und sie blieben zusammen.
Fokus, Spotlight auf Josef, haben sie gesagt. Ich finde es ganz spannend, dass hier mal Josef in den Vordergrund gerückt wird, weil der fällt tatsächlich immer so ein bisschen als fast Statistenrolle unten durch. Träume, sie haben von diesem Traum berichtet. Da mag ich mal insofern einsteigen, weil Träume können ja wirklich sehr unterschiedlich wirken und ankommen. Ne? Man wacht so morgens auf, kann sich an gar keinen Traum erinnern, was war überhaupt Phase. Dann wacht man so auf, kann sich so ein bisschen vage dran erinnern und dann ist es auch wieder weg. Und dann gibt es ja aber auch diese Träume, wo man so das Gefühl hat, so ist das jetzt wirklich passiert oder so, die man so auch körperlich richtig spürt und sogar mitträgt in den Tag hinein, in das Reale. Also wirklich auch noch über Stunden, über Tage manchmal. Also zumindest habe ich sowas schon mal erlebt für mich. Und das war wirklich ergreifend, weil man dann so, okay, was war da jetzt irgendwie los? Ich mag mich da so insofern verbinden, weil ich das Gefühl habe, ich glaube, das muss so ein Traum gewesen sein. Der muss schon sehr intensiv gewesen sein.
Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als dass es schon ein sehr, sehr intensiver Traum gewesen sein muss oder der also die Geschichte erzählt.
Ich will es auch nicht damit vergleichen, dass ich schon solche Träume wie Josef da irgendwie gehabt hat von jetzt irgendwie göttlicher Art, aber dass Gott
vielleicht unterschiedliche Wege benutzt, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit unserem Herz in Kontakt zu kommen, sich mit uns zu verbinden, wie Sie gerade eben gesagt haben. Warum nicht auch über den Weg einer ganz besonderen Innerlichkeit? Und so ein Traum, ob nun Tag oder Nacht oder wie auch immer, ist ja so ein Moment von tiefster Innerlichkeit. Und ich glaube, Josef ist so, wird uns so dargestellt als einer, der eine hochempfindsame, hochdurchlässige Seele auch hat. Wer sich so entscheidet für einen anderen Menschen, wer so ein großes, weites Herz beweist und so eine Klarheit in einer intuitiven Entscheidung dann auch trifft, ich glaube, der hat eine sehr, sehr tiefe, empfindsame Seele. So stelle ich mir den Josef auf jeden Fall vor.
Wenn Sie sagen, großes Herz, Sie haben vorhin was von Großzügigkeit gesagt. Ja. Ist das auch so ein Teil Großzügigkeit, die er da an den Tag legt? Schon, oder?
Also zumindest ist er in der späteren Überlieferung sehr oft damit verbunden worden, dass er immer noch ein Stück, ein weiteres Herz hat als viele andere. Er wird ja dann auch einer in den frühen christlichen Traditionen einer der Heiligen. Und da spielt es eine Rolle, dass er ein viel größeres, durchlässigeres Herz hat, auch für Menschen, denen vielleicht nicht alles so gut gelungen ist in ihrem Leben. Aber da muss man jetzt aufpassen. Ich finde nicht, dass er irgendwie anders steht als Maria, sondern was er hier beweist, ist, dass er rückhaltlos jemandem vertraut, einer Stimme, die er hört, einem Gedanken, den er denkt, wie auch immer. Er vertraut darauf, dass es gut wird, auch wenn er den schwereren Weg wählt. Er wird den schwereren Weg gehen mit Maria, er tut das, und er vertraut darauf, dass es der Ort ist, an den er gestellt wird. Also eine gewissermaßen auch ein großer Reichtum an Vertrauen, den Josef hat. Und ich finde, da kann er uns auch wirklich Beispiel sein.
Ich mag da auch bei der Großzügigkeit nochmal einsteigen. Das ist eben nicht diese Großzügigkeit mit einem bitteren Beigeschmack nach dem Motto, oh, jetzt bin ich aber hier, oh, ich erlaube das und ich bin jetzt mal großzügig und guck mal, was für ein toller Kerl ich bin, sondern so eine, ja, dieses Vertrauen, was Sie sagten.
Ja, ne? ja, und er setzt darauf, auch wenn nicht alles im glasklar sein wird, auch wenn manche Verhältnisse eben zu unseren Lebzeiten nie ganz glasklar uns vor Augen stehen und alles wunderbar wohlsortiert ist, dass man trotzdem an diesen Ort, an den man sich gerufen fühlt, dass man da steht und sich mit einbringt, das finde ich an dieser Vaterschaft des Josef so faszinierend. Ja, also Josef akzeptiert irgendwie, er ist nicht der Vater, aber er wird der Vater, weil er das übernimmt, weil er das mit auf seine Schultern, mit auf seine Seele, mit auf sein Herz nimmt. Und och, ich finde schon, dass das was sehr Beeindruckendes ist und vielleicht auch was Hilfreiches, gerade in Zeiten, in denen wir alle miteinander immer wieder damit zu arbeiten haben, dass Patchwork-Familien nicht einfach nur viel von uns abverlangen, sondern auch ein eigener Reichtum sind. Und das zeigt uns Josef auf diese Weise ja irgendwie auch.
Ja, familienbezogen, aber auch ganz unabhängig von Familien, einfach mit Situationen, die nicht so geplant waren, in denen ich mich nicht unmittelbar zurechtfinde, die dann auch ja irgendwie anzunehmen. Das ist schon eine Entscheidung.
Ja, und wenn es Träume sind, die dabei helfen, einen inneren Weg zu gehen, etwas anzunehmen, dann ist das ein Geschenk. Ich finde, das ist schon ein großes Geschenk. Ich habe mal einen Traum erlebt, in dem ich quasi durchlebt habe, wie ich mich mit einem Menschen, mit dem ich furchtbar zerstritten war, auf eine Weise mit ganz wenigen Worten wieder vertragen habe. Das ist nie so in der Wirklichkeit passiert. Das war nur in diesem Traum. Aber nach diesem Traum war es anders und ist auch mein Weg ganz anders weitergegangen als vor diesem Traum. Und dass es solche Träume gibt, das erzählt die Bibel an so vielen verschiedenen Stellen. Und dieser Weihnachtstraum des Josef ist eben auch ein, wie ich finde, einer der schönsten Träume und wichtigsten Träume überhaupt.
Ach, danke, dass Sie auch das mit uns geteilt haben. Jetzt hatte ich vorhin, Frau Bammel, so dankbar darauf hingewiesen, wie gut es uns doch insgesamt geht, wie gut es mir geht. Aber glauben Sie bitte nicht, dass ich dabei vergessen würde, wie viele Menschen gerade auf der ganzen Welt leiden müssen. Und dabei meine ich nicht nur die Opfer von Krieg und Vertreibung und Erdbeben, den ganz großen, auch medialen Katastrophen. Auch an die denke ich, die einfach in diesem Jahr einen ganz lieben Menschen vermissen, weil er unsere Welt verlassen hat. Wir kommen an dieser Stelle zur Fürbitte.
Und ich glaube, es ist immer gut, wenn die Fürbitte für beides Raum hat, für die Dankbarkeit, das haben Sie ja auch gerade beschrieben, und für das Bitten über den eigenen Tellerrand hinaus. Und wir wissen, dass nichts selbstverständlich ist. Deshalb ein großer Dank, Gott, an dich für die Zeit der Stille, die Zeit der Freundlichkeit, die du ja selber in Person bist. Aber Gott, wir legen in deine geduldigen Ohren auch die Namen all der Menschen, um die wir uns Sorgen machen, die Friedlosen, die Rachesuchenden, die Schwermütigen, die umhergeschubst werden, die nicht wissen, wohin sie mit ihrem Herzen gehören. Und wir bitten dich für alle, die niemand mehr erwartet, die auch nichts mehr von ihrem Leben meinen, erwarten zu können. Und bitten dich für alle, die weinen oder verzweifelt sind oder erschöpft von vielen Begegnungen dieser Tage, die vielleicht auch nicht immer gut getan haben. Und wir bitten dich, Gott, für diejenigen, die immer wieder leer ausgehen, die hungrig bleiben, die lebenshungrig bleiben. So vieles, dass deine Liebeskraft verändern muss und verändern kann. Fang du damit heute an, Gott, diese Welt zu verändern, und fang damit an, die Kinder auch, die verstört, die geängstet und gequält sind, zu schützen und zu bergen. Schütze die Verfolgten. Öffne die Augen denen, die immer denken, alles besser wissen zu müssen. Stärke alle, die heute arbeiten, und lass sie spüren, wie sie gebraucht und geschätzt sind. Wir alle sind deine Kinder, wie das Jesuskind, verwundbar, nahbar, gern auch großzügig. Gib uns jeden Tag neu die Chance dafür. Amen.
Amen. Ich meine, der Segen, der hält ja länger als eine Woche. Trotzdem ist es ja immer schön, jeden Sonntag einen neuen, quasi frischen Segen zugesprochen zu bekommen. Jetzt zu Weihnachten gibt es ja sogar täglich einen hintereinander weg. Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und ich hoffe jetzt auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also von Zimtsternen, da kann man ja vielleicht irgendwann genug bekommen, von einem Segen eigentlich nie.
Das stimmt. Gott ist großzügig mit dem Segen, den er über uns austeilt, und Gott segne Sie, Gott segne dich mit Liebe und Hoffnungskraft. Gott segne und behüte dich. Lasse das Angesicht leuchten über dir und schenke dir Gnade und Güte, die Fülle. Gott erhebe das Angesicht auf dich und lege den Frieden in dein Herz und das Herz dieser Welt. Amen.
Frau Bammel, wie schnell können Sie jetzt denn so umschalten auf Weihnachten ist vorbei, jetzt gibt's Silvester, also heute noch Weihnachten, aber ab morgen dann nicht mehr so viel Weihnachten oder doch? Oder wie ist das bei Ihnen?
Ich würde sagen, ich bleibe noch eine Weile im Weihnachtsflow und das wahnsinnig gern. Und die Sterne in der Küche, auf dem Balkon, auch am Kirchturm drüben, die werden noch eine Weile weiterleuchten, können sie ja auch. bis zum 2. Februar sogar. Mhm. Und ich freue mich auf die stillen, besonderen Nächte jetzt zwischen den Jahren. Die sollen ja eine Menge Geheimnisvolles bergen. Also da wäre ich auch für bereit. Und ich wäre bereit, dann noch über das Kalenderjahr hinauszuschauen auf den 6. Januar, der ja der Überlieferung nach auch nochmal so ein kleiner Höhepunkt ist. Ganz duftend, wohlriechend. Erinnerung an die drei Könige, die wohlriechende Geschenke mitbringen. Also dieser kleine Höhepunkt, da ist das mit dem Wechsel der Kalenderzahl jetzt nicht ganz so wesentlich. Aber ich würde mal sagen, was auch immer sich ändert in unserem Leben oder an Zahlen, ich setze darauf, dass Gott Brücken baut über alle Flüsse der Zeit und dass wir auf diesen Brücken gehen können und dass wir das ganz vertrauensvoll tun können und uns dabei auch immer wieder großzügig die Hand reichen können und das nicht alleine tun müssen.
Oh, da mag ich fast noch mal einen Amen dran setzen. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Kommen Sie gut, kommen Sie gut, kommen Sie besinnlich, kommen Sie gerne auch heiter und kommen Sie vor allem friedvoll durch diesen zweiten Weihnachtsfeiertag.